Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Zu den besten Höhenbergsteigern Deutschlands gehört David Göttler. 5 Achttausender hat er in seiner Karriere bereits bestiegen. Zuletzt versuchte auch er, an diesem besagten 22. Mai den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. Ohne Flaschen Sauerstoff, ohne Hilfe von Sherpas. Allerdings, nur wenige Höhenmeter vor dem Ziel musste Göttler seinen Versuch abbrechen und umkehren.
Also es war diese Saison einfach sehr, sehr schwierig von den Wetterfenstern. Es gab einfach nur sehr wenige Tage, an denen quasi der Jetstream, dieser starke Wind da in der Höhe so niedrig war oder weggegangen ist, dass man auf den Gipfel hat können, mit oder ohne Sauerstoff. Und dadurch, dass nur so wenige Tage waren, hat quasi die ganzen Leute, die da hoch wollten, haben eben an nur eigentlich 4 oder 5 Tagen quasi sind zum Gipfel gegangen. Und deswegen war es für mich am Ende so, dass leider an dem Tag, wo ich auch hoch wollte, einfach zu viele Menschen da oben Schlange gestanden sind oder nicht schnell genug vorwärts gekommen sind. Und deswegen musste ich umdrehen.
Welche konkreten Gedanken sind denn in dem Moment durch den Kopf geschossen? Also wie haben Sie Risiko und Erfolg gegeneinander abgewogen?
In dem Moment dort oben habe ich ehrlich gesagt nicht viel hin und her überlegen müssen. Ich habe einfach mir im Vorfeld schon überlegt, das ist meine Herangehensweise beim Bergsteigen, ich denke, es machen viele so, dass man versucht, alle Eventualitäten irgendwie schon im Vorfeld zu antizipieren und auch dann schon Entscheidungen quasi unten trifft, wo man noch quasi lange überlegen kann. Und somit war für mich klar, dass ein Fall sein könnte, dass ich dort hochkomme und es einfach zu viele Menschen sind. Der andere Fall war, dass das Wetter zum Beispiel schlecht wird, dass es zu kalt wird. Und das ist genau dort oben eingetroffen. Am Ende war ich sogar 100 Meter nur unterhalb vom Gipfel. Ich habe im Nachhinein erst durch ein Bild quasi eruiert, genau wo ich war. Und habe dann von einem Freund erfahren, dass das quasi schon am Südgipfel war. Und es ist 8750 Meter. Und ich habe dann dort oben gesehen, es kommen so viele Menschen mir entgegen und das Wetter ist gleichzeitig schlechter geworden, dass quasi diese 2 roten Warnlampen angegangen sind und ich gesagt habe, okay, das ist heute mir dann zu risikoreich dort oben, ich drehe um.
Sie bereuen also auch im Nachhinein Ihre Entscheidung nicht?
Nee, ich bereue sie nicht. Ich bin mir ganz sicher, es war die richtige. Man sieht es auch dann eben an demselben Tag sind, ich weiß nicht, glaube ich, 3 oder sowas ums Leben gekommen mit Sauerstoff im Abstieg, weil sie einfach dort oben zu lange haben warten müssen und eben nicht umgedreht sind. Ich bin so zufrieden mit meiner Entscheidung, auch wie ich mich danach gefühlt habe, weil sie körperlich einfach, dass mein ganzes Training im Vorfeld das Richtige war. Ich war wirklich fit. Ich habe mich dort oben auch auf 8750 habe ich mich gut gefühlt. Ich war noch nie so hoch. Es war meine höchste Höhe und habe auch jetzt keinen Groll, dass dort oben dann an dem Tag so viele Menschen unterwegs gewesen sind. Das ist was, was ich im Vorfeld gewusst habe. Wenn ich an den Everest gehe, an den Normalweg zur Hauptsaison, dann weiß ich, dass dort einfach 600, 800 andere Leute auch unterwegs sind.
Sie hegen keinen Groll gegen diesen Stau, gegen diese Menschenschlange. Was löst das denn in Ihnen aus, wenn es so voll ist auf dem Gipfelgrat?
Ich glaube, es löst bei mir nicht diese Reaktion aus, die bei vielen anderen oder in den Medien, die da zu spüren ist, dass dieser Aufschrei an, oh mein Gott, am Everest ist es so voll. Und natürlich ist da irgendwas an dem System verkehrt, dass 11 Leute an dem Berg sterben, dass einfach für den Berg zu viel und Leute unterwegs sind. Aber dasselbe Problem habe ich an dem Mont Blanc, an dem Matterhorn, schrecklich überfüllt in dem Sinne am Gipfel vom Gran Paradiso bei uns in den Alpen. Da kommt kein Aufschrei. Wo man bei dem Problem anfangen soll, ist schwer für mich zu diskutieren, aber einfach dieser Aufschrei, oh mein Gott, ist so voll, damit kann ich irgendwie nichts anfangen, beziehungsweise das löst bei mir nicht aus.
Wenn vieles so planbar ist und auch so absehbar, wie Sie ja nachvollziehbar schildern, was ist dann mit der Verantwortung der Veranstalter für die Sicherheit ihrer Kunden, die da oben als Bergtouristen eben in prekäre Situationen geraten?
Das ist ein anderes Thema und da muss man natürlich sagen, dass da läuft was verkehrt zum Beispiel. Also von mir aus können dort doppelt so viele Leute oben sein und es probieren, aber die Konsequenz wäre, dass einfach auch viel, viel mehr umdrehen. Und am Ende, wenn ich mit einer guten Agentur dort unterwegs bin, mit verantwortungs- und gut geschulten quasi Personal, sprich den Sherpas, den Bergführern, die ganze Risiko managt, das diese Agenturen dann machen, dann muss dort oben keiner mehr sterben, weil ihm der Sauerstoff ausgeht oder weil er zu erschöpft ist. Weil das wäre der Job quasi, das ist dasselbe, wenn ich hier als Bergführer am Mont Blanc unterwegs bin und ich sehe, mein Gast ist einfach zu langsam oder zu erschöpft, dann muss ich ihm auch 100 Meter vorm Gipfel eben sagen, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt halt umdrehen. Und das ist keine demokratische Entscheidung da oben, sondern das ist quasi einfach meine Einschätzung als Verantwortlicher, der vor allem den Job hat, meinen Gast wieder quasi heil runterzubringen.
Und was ist da im Gegenteil dazu dann mit der Eigenverantwortung dieser Bergtouristen, die sich selber vielleicht auch überschätzen mit ihren Leistungsvermögen?
Klar, ich könnte jetzt halt erwarten, dass jeder, der in die Berge geht, eine Eigenverantwortung hat. Aber dass gerade ich, der auch als Bergführer unterwegs ist und in den Alpen quasi diese Eigenverantwortung, wenn ich mich quasi einem Bergführer anvertraue oder in diese Agentur einmuche, dann mache ich das ja auch, weil ich ein Stück weit Eigenverantwortung quasi nicht übernehmen will oder auch dazu gar nicht fähig bin, nicht die Kapazitäten habe, diese Eigenverantwortung dann am Berg wirklich wahrzunehmen. Und klar würde ich mir wünschen, dass jeder erst durch eine lange Schule oder eine Lehrzeit des Bergsteigens geht.
Ein Eignungstest vielleicht?
Ein Eignungstest oder irgend sowas. Aber ich glaube, das ist utopisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir quasi einen Standard schaffen jetzt halt für das Problem am Everest. Ja? Einen Standard schaffen für Agenturen zum Beispiel.
Der Gipfel ist ja auch über die tibetische Nordseite zu erreichen und da gibt es an die 300 Erlaubnispässe sozusagen für Gipfelanwärter. Genau. Also da wird die Zahl der Gipfelanwärter reguliert. Nepal reguliert den Andrang nicht. Sollte auch da oder generell die Zahl der zahlenden Kunden, die hoch wollen, verringert werden?
Klar, wenn wir eine Verringerung durch irgendein System, wie welches auch immer, quasi schaffen, dass weniger dorthin gehen, dann wird sich auch das Problem dort oben quasi von Müll bis irgendwie Stau und Todesfälle daraus irgendwie reduzieren. Ich weiß aber leider keine Lösung, die gut ist, das zu reglementieren. Wenn wir am Mont Blanc zum Beispiel schauen, da wird jetzt seit ab diesem Jahr das auch über den Normalweg, über die Gautier-Hütte limitiert, indem man eine Reservierung braucht. Aber das System ist an so vielen Stellen verkehrt für mich, dass ich nicht sagen kann, das finde ich gut. Am Everest habe ich einfach die Angst, wenn wir jetzt da auch auf der Südseite, auf der nepalesischen, sagen nur 300 Permits werden ausgegeben, dann werden die Preise steigen und vor allem ja am Ende werden durch irgendwelche Hintertürchen bekommen dann Leute Permits, die einfach ein bisschen mehr zahlen und noch ein bisschen mehr zahlen und somit wird es nicht fair irgendwie vergeben.
Ihr Vater hatte einen ganz provokanten Vorschlag formuliert, nämlich, da es ja vielen Bergsteigern gar nicht um den Aufstieg an sich geht oder diesen Bergtouristen, sondern sie wollen eigentlich nur das Gipfelerlebnis eben am Gipfelkreuz haben, hat er provokant vorgeschlagen, eine Seilbahn wäre eine Option für diese Bergtouristen und dagegen könnten dann die Bergsteiger das Erlebnis, nämlich den Weg dorthin zum Gipfel, ungestörter erleben.
Es ist sicher ein interessanter Gedanke auch, aber ich glaube am Ende weiß ich nicht, ob das da wirklich die Lösung ist.
Die aber am Kilimandscharo auch schon diskutiert wird.
Genau, wird am Kilimandscharo diskutiert. Wir sehen es aber auf der anderen Seite auch jetzt halt an der Gidimidi, wo auch die Seilbahnstation da oben ist. Klar, jetzt halt die Routen selber an der Gidimidi sind dann nicht mehr so voll, aber es geht dort oben trotzdem unglaublich zu und weiß ich nicht, ob das jetzt halt wirklich die Lösung ist.
Einfacher wäre es dann wahrscheinlich, die andere Option, zwei Fixseile anzulegen, also eine doppelte Route zu haben. Aber da ist natürlich auf dem Gipfelgrat der Platz auch begrenzt.
Ja, also ich glaube, die ganzen Optionen wären immer ein Stück weit vielleicht mit den zwei Seilen, mit den zwei Routen, eins hoch, ein runter und so weiter. Klar löst man dort ein bisschen Staupunkte vielleicht auf. Aber am Ende, glaube ich, wäre die Lösung, dass wir versuchen, das gesellschaftlich zu lösen, indem wir zum Beispiel sagen, dass wenn jemand Everest, und so ist es für mich auch, wenn jemand einen Everest mit Sauerstoff besteigt, mit Sherpas, mit der ganzen Maximum an Support, das ist für mich überhaupt nichts Besonderes mehr. Wenn wir das zum Beispiel schaffen, dass dieser Stil die Besonderheit verliert, dann wären sicher viele nicht mehr bereit, dieses ganze Tamtam auf sich zu nehmen. Die Kosten, wenn dann quasi im Freundeskreis nur die Nase gerümpft wird und gesagt wird, ja, aber du hast ja Sauerstoff benutzt. diese Diskussion und diese Herangehensweise würde mich zum Beispiel interessieren, ob das was eben ändert und ob wir das schaffen.
Dass man sozusagen den, ja, ich nenne es jetzt mal Heldenstatus in Anführungszeichen, wieder mehr nach vorne kehrt, nämlich die sportliche Aktivität ohne Hilfsmittel, so einen Gipfel zu erklimmen.
Genau, einfach den reineren Stil, eben ohne Sauerstoff allen voran, weil das ist einfach ein Thema, das wirklich einfach zu erfassen ist in dem Sinne und zu definieren auch, dass wir da darauf uns besinnen, dass wir sagen, hey, nur das zählt wirklich, ist sportlich eine Herausforderung. Wir würden auch niemand applaudieren, wenn er die Tour de France mit einem E-Bike radelt.
Das alles, was wir jetzt diskutiert haben, die Negativseiten dieses Bergtourismus, passt das überhaupt für Sie noch zum Naturerlebnis Berg?
Wenn ich dort oben natürlich so viele Leute erlebe und in einem Lager unglaublich viel, dann denke ich mir natürlich irgendwie, wow, das ist weniger Natur, wie wenn ich im Jahr davor war, ich nur zusammen mit meinem Bergpartner, mit Herrn Weber Masso aus Italien, an der Shisha Pangma, ein 8000er. Wir waren an dem ganzen Berg ganz alleine und dieses Naturerlebnis ist natürlich ein anderes. Aber trotzdem kann ich dort oben auf 8700 oder auf 8500, wo die Sonne aufgegangen ist, als ich dort oben war, die Natur ist unglaublich intensiv und kann die genießen und bin begeistert und fasziniert von ihr, ja? Obwohl außenrum dieser Zirkus stattfindet.
Also bei Ihnen setzt noch keine Abkehr ein?
Nee, ganz sicher nicht. Und vor allem ich kann auch frei wählen, ob ich an den Berg gehe, wo so viel los ist, wie jetzt am Everest, oder ich kann an den 8000er gehen, wo ich ganz alleine unterwegs bin, oder auch an 6, 5, was immer auch für ein Berg. Und deswegen ist für mich auch nicht schlimm wirklich, wenn das sich an ein paar Bergen wie einem Mont Blanc, wie ein Matterhorn, wie einen Kilimanjaro oder einen Everest da konzentriert und alle anderen Berge sind absolut leer und unberührt.